先生们、女生们，大家好。我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute mit dem Gast Nikolai Sinai, den wir beide gut kennen von früher, weil er ganz aus Leipzig kommt, hier jedenfalls studiert hat, jetzt aber aus Oxford sozusagen uns beehrt.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass der Nikolai echt den weiten Weg hierher gefunden hat. Hat er gut kombiniert mit einer anderen Veranstaltung. Der Ablauf des heutigen Abends, eigentlich wie immer, ist folgendermaßen, dass wir eine Dreiviertelstunde hier oben reden und dann haben Sie die Möglichkeit, auch noch Anmerkungen, Kommentare, Fragen loszuwerden. Und danach gibt es noch einen ganz informellen Teil halt. Und wenn Sie Ihre Fragen loswerden wollen, dann haben wir dieses Publikumsmikrofon. Wir zeichnen nämlich die ganze Sache auf Podcast auf, sodass Sie das auch noch später einmal nachhören können, vielleicht wenn Sie eine eigene Frage gestellt haben. Ich möchte meinen Gast nochmal genauer vorstellen. Jahrgang 76, also noch blutjung. Er studierte Arabistik und Philosophie hier in Leipzig und an der FU in Berlin sowie in Kairo. Promovierte 2007 mit einem Stipendium der Deutschen Studienstiftung und ist von 2007 bis 2010 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften tätig gewesen als Forscher und seit 2011 Professor am Orientalischen Institut der Universität Oxford und Fellow am Pembroke in College. Und eigentlich der führende Islamwissenschaftler, kann man so sagen. Seine Interessen sind, wir können das nicht beurteilen, aber man munkelt sowas. Der führende auf diesem Podium, gut. Erstmal soweit, wir werden es ja nachher erleben. Sein Interesse, Sie werden das ja an den Plakaten gesehen haben, ist der Koran in seinem historischen Kontext, die Islamauslegung und vor allen Dingen die Hermeneutik dessen und Philosophie und Theologie des Islams. Seine Veröffentlichungen sind 2009 Fortschreibung und Auslegung, Studien zur Koraninterpretation, 2011 Asurawadis Philosophie der Erleuchtung. Für dieses Buch, also für diese Übersetzung und Herausgabe, hat er auch einen Preis bekommen, und zwar den Preis Buch des Jahres der Islamischen Republik Iran.
Woher weißt du das eigentlich alles?
Das Netz ist unergründlich. Ja. Und 2012 die Heilige Schrift des Koran, die wichtigsten Fakten. Und 2017 jetzt dieses Buch, was uns vorliegt, ist eine Neubearbeitung des 2012 erschienenen Buches und wird wahrscheinlich dieses Jahr nochmal eine erweiterte Fassung herausgegeben werden. Ist das richtig?
Nee, es ist jetzt sozusagen eine englische, mehr als Lehrbuch aufgemachte Version, die ist gerade erschienen bei Edinburgh University Press.
Ja. Danke. Das kleine Büchlein ist schnell durchzulesen, wenn man die entsprechende Muße hat. Hat 110 Seiten inhaltlichen Text plus 30 Seiten Anmerkung etwa. Ist in 4 Kapitel gegliedert, einmal zum Aufbau und zur Herkunft des Korans, dann zum kulturellen Umfeld und dann den Inhalt und die literarischen Formen sowie dann zum Schluss auch noch die brennenderen, also die meisten brennenderen Fragen, also mehr interessierenden Fragen, wie der Koran sich zum Islam verhält und wie zum Beispiel auch das Verhältnis Koran-Frauen und so weiter ist. Ja, meine erste Frage, was fasziniert dich überhaupt am Koran und am Islam und also woher kommt überhaupt das Interesse? Das ist ja schon, also widmest ja schon jetzt wie viele Jahre diesem Thema, also worum geht es dir überhaupt der Auslegung dann auch?
Ja, also das muss wahrscheinlich jetzt eine biografische Antwort werden. Ich bin katholisch erzogen und saß da immer in der Kirche und dachte immer, das sei irgendwie wichtig, aber hatte halt nie so ein irgendwie Glaubenserlebnis, von dem ich irgendwie dachte, das müsste man haben, wenn man das wichtig nehmen will und habe mich einfach dann für Religion als Problem interessiert und bin dann irgendwie so über das Hebräische und das Arabische zum Koran gekommen und am Koran selbst. Also eine Sache, die mich sehr fasziniert, ist eben dieser Schnittstellencharakter des Korans eigentlich, dass es ein Text ist, von dem man in verschiedene Traditionen hineinschauen muss, um ihm Sinn abzugewinnen, was dann eben auch zum Teil eigene Traditionen sind, also Geschichten, die man so aus dem christlichen Kindergarten kennt. In meinem Falle, die tauchen im Koran halt auf, aber oft mit einer ganz anderen Pointe. Und dann muss man sich halt fragen, was ist diese Pointe? Was ändert sich an einer Geschichte, wenn sie anders erzählt wird?
Aber wozu braucht das überhaupt eine Auslegung des Koran? Versteht er sich nicht von selbst?
Nee, also wenn man reinguckt, dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass das ein komplizierter Text ist, der auch dessen Anordnung sich nicht unmittelbar sofort erschließt. Also es ist halt nicht wie bei der Bibel so, dass es irgendwie mit der Erschaffung der Welt losgeht und dann sozusagen linear durchgängig erzählt wird, sondern es sind Texte, wenn es unterschiedlicher Länge, die einen ganz unterschiedlichen Charakter haben. Manche sind sehr poetisch, andere sind eher disputativ. Es gibt Aufrufe zu militärischem Engagement, es gibt rechtliche Passagen, das alles erstmal in einem Mix, dessen Sinn einem nicht auf den ersten Blick klar wird. Also es ist sicher ein Text, der auslegungsbedürftig ist in einem ganz offensichtlichen Sinne und deswegen gibt es eben auch anderthalb Jahrtausende von sozusagen dicken Koran-Kommentaren schon auch auf Arabisch und Persisch.
Was unterscheidet jetzt deine Auslegung? Also du bist ja sozusagen jemand, der von draußen drauf guckt, also selber kein Moslem. Und also wie ist das Verhältnis zu den Wissenschaftlern, die sozusagen die Religion auch pflegen und dir halt? Also gibt es da einen Unterschied, der Außenblick und der Innenblick?
Ja, wobei natürlich auch im Prinzip Leute, die sich zum Koran bekennen, einen Außenblick auf den Text einnehmen können. Also insofern ist das sozusagen eine Perspektive, die Menschen einnehmen und nicht etwas, was ihnen sozusagen schon mit ihrer religiösen Identität dann sozusagen unverrückbar eingeschrieben ist. Also ich bin eigentlich happy damit, meine Herangehensweise als historisch kritisch zu beschreiben. Das ist auch dann der Untertitel, den ich dem englischen Buch gegeben habe, eine historisch kritische Einführung in den Koran. Das ist ein leicht abgedroschener Begriff, aber ich finde, der fasst das eigentlich schon ganz gut. Also dass man eben sozusagen kritisch abwägend sich mit traditionellen Meinungen über den Text beschäftigt und ihn sozusagen einbettet in ein historisches, multilinguales, spätantikes Umfeld, das eben auch erfordert, dass man sich biblische, rabbinische, christliche Traditionen anguckt. Das deckt sich in vielen Punkten mit dem, was sozusagen auch mittelalterliche Koranexegeten tun. Also die sind zum Teil sehr philologisch orientiert, auch historisierend, aber an anderen Punkten weicht es eben doch davon ab. Also etwa durch das sozusagen Hinausgreifen über das Arabische hinaus auf andere Traditionen. Oder auch natürlich damit, dass bestimmte sozusagen theologische Prämissen bei mir weniger sozusagen zur Geltung kommen, die in der mittelalterlichen Koranexegese sicher greifbar sind. Also ich würde eben nicht unterstellen, wie das ein religiös sozusagen bekennender Exeget tut, dass der Koran ein Text ist, der sozusagen nur Wahres und Relevantes sagt. Also diese Prämisse ist natürlich bei mir nicht im Spiel, wobei ich schon irgendwie auch davon ausgehe, dass es ein Text ist, der Interessantes sagt. Also insofern eine Schwundform sozusagen dieses kanonischen Wohlwollens ist dann doch im Spiele.
Also wenn jemand den Koran als einen heiligen Text betrachtet, dann wird es dieser Person sicher nicht anders gehen als jemand, der dasselbe von der Bibel meinetwegen sagt, dass er mit solchen Aussagen dann vielleicht, dass er durch solche Aussagen vielleicht eher irritiert wird. Also, aber auch die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament sind literaturwissenschaftlich beispielsweise untersucht worden, weil es ja auch schon mal ganz abgesehen davon, was sie für eine Wirkung haben bei den Leuten, die in einer bestimmten Lektüre dahin hineingehen, also abgesehen davon, sehr interessant komponierte Texte sind. Also wir haben ja nicht so furchtbar viele große Textstücke aus dieser Zeit, aus dem frühen Mittelalter, 7., 8. Jahrhundert. Und dann zeigst du ja auch, das habe ich jetzt alles aus dem Buch gelernt, dass das eine sehr, sehr schwer genau zu kriegende Geschichte ist, wie das überhaupt entstanden ist. Also mal ganz abgesehen davon, dass er sehr irritierend aufgebaut ist. Vielleicht kannst du erst mal ein bisschen erzählen, was der Koran ist, wenn man so nüchtern rangeht wie du.
Okay, also der Koran ist eine relativ kurze heilige Schrift, ungefähr halb so lang wie das Neue Testament, wenn man es einfach in Worten durchzählt, gliedert sich in 114 Suren, die erste ist sehr kurz, dann kommt die längste, wenn man die so kunstgerecht vorträgt, dauert das in etwa 2 Stunden und dann werden die Suren immer kürzer, wobei das oft auch schwankt. Also das ist numerisch nicht völlig präzise durchgeführt, aber es scheint ein Anordnungsprinzip zu sein, dass die Texte immer kürzer werden. Und die Texte selbst, die einzelnen Suren, sind polythematisch. Das heißt, sie äußern sich zu ganz verschiedenen Themen, zumindest die mittellangen und langen, und auch in ganz verschiedenen Registern, wie ich das ja schon habe anklingen lassen. Also es gibt hymnisches, eschatologisch drohendes, erzählendes, kasuistisches. Also dieses sozusagen, dieses Gewebe von unterschiedlichen Textsorten ist der Koran. Natürlich gibt es dann wiederum auch thematische und stilistische Eigentümlichkeiten, die diesen Textbestand verklammern. Also der Text präsentiert sich eigentlich durchgängig als Gottesrede. Also der Sprecher ist häufig eine göttliche erste Person, entweder im Singular oder im Plural. Und dann werden verschiedene menschliche Adressaten angesprochen. Also entweder Gruppen von Hörern oder aber auch ein Verkünder. Also im konventionellen Verständnis Mohammed, diese Identifikation unterschreibe ich eigentlich. Also in der Bibel ist es ja umgekehrt.
Was für eine Identifikation?
Das koranische Du im Singular mit Mohammed zu identifizieren ist ein interpretativer Schritt, den ich aber für gerechtfertigt halte. Aber den muss man natürlich als historisch-kritischer Wissenschaftler erstmal gegen das Licht halten und
ins Augenblick. Ich wollte nämlich gerade sagen, das alles hört sich schrecklich kompliziert an, sozusagen. Hilft es, wenn man sagt, wenn man darauf hinweist, was der Koran mit Mohammed zu tun hat? Versteht man den da besser? Oder was hat er überhaupt mit Mohammed
zu
tun?
Also der Text präsentiert sich, wie gesagt, als Gottesrede, als göttliche Ansprache, sowohl verschiedener Kollektive als auch eines Dus, eines Verkünders, der diese Texte dann zu Gehör bringen soll. Und die islamische Tradition sagt uns nun, dass dieses Du Mohammed ist, erzählt uns viel über sein Leben. All diese biografischen Informationen sind zum größten Teil nicht im Koran zu finden. Sie haben also den Charakter sozusagen von Kontexterzählungen, die sich um die koranischen Rezitationstexte herumranken und sie so gleichsam sozusagen narrativ einbetten in eine Situation im Leben Mohammeds. Und das ist dann zum Beispiel schon eine der Kernfragen. In welchem Maße können wir uns darauf verlassen, dass diese außerkoranischen Informationen über Leben und Herkunft Mohammeds eigentlich authentisch sind. Denn das ist Literatur, die zum Teil erst 100 Jahre nach dem Koran selbst verschriftlicht wurde, die beansprucht, auf mündliche Tradition zurückzugehen. Aber da muss man natürlich erstmal ein Fragezeichen setzen, um sich dann in einem zweiten Schritt...
Aber ist das nicht bei Jesus auch so?
Im Neuen Testament hat man ja zumindest Erzählungen über Jesus. Also die neutestamentlichen Evangelien sind ja, also nach sozusagen die synoptischen Evangelien, nach orthodoxer wissenschaftlicher Meinung hat man eben eine Quelle von Logien, von Jesus' Aussprüchen, die dann kontextualisiert werden durch Erzählungen über das Leben Jesu. Deswegen haben aber dann diese Evangelien schon Biografisches in sich. Das ist im Koran eben nicht so. Wir haben
Also wenn man den Koran jetzt anguckt, dann löst sich das auf in sehr verschieden geschriebene Texte, die häufig Ansprachecharakter haben, die ganz verschiedene Themen behandeln. Wie kann man sich das merken? Also ich meine, was hält die zusammen?
Ja, genau. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn man so ein Buch schreibt. Ja, also man kann jetzt nicht alle 6000 Verse des Korans durchgehen, sondern man muss das irgendwie thematisch organisieren oder anders. Was mir immer sozusagen hilft, ist das Ganze diachron, also chronologisch zu erzählen im Grunde, als eine theologische und auch literarische Entwicklungsgeschichte. Ich meine nämlich, dass man zeigen kann, dass diese Korantexte in einem sozusagen sukzessiven Verhältnis zueinander stehen, dass man sie also relativ zueinander datieren kann. Dieser Text kommt vor jenem und dann kann man theologische und literarische Entwicklung nachvollziehen und den Koran gleichsam erzählen.
Ja, also wenn ich das im Buch richtig verstanden habe, ist es eine Rekonstruktionsmöglichkeit. Ja. Es gibt Gründe dafür und dagegen. Es gibt in der Koranwissenschaft, in der historischen Koranwissenschaft, wo es starke deutsche Einflüsse gibt, gibt es auch schon so Sortierungen. Ja? Und habe ich das richtig verstanden, dass diese Chronologie, wo man das irgendwie ordnet, anders als es im Koran selber angeordnet ist, also wo man es zum Verstehen anders anordnet, dass die auch was mit dem Leben von Mohammed zu tun hat?
Ja, also es gibt solche Ansätze schon in der islamischen Tradition selbst und da wird sozusagen diese innerkoranische Textchronologie dann parallel geführt dem Leben Mohammeds. Also Mohammed hat nach traditioneller Überlieferung erst in Mekka gewirkt und dann die letzten 10 Jahre seines Lebens in Medina. Deswegen wird zum Beispiel schon in der islamischen Koranwissenschaft unterschieden zwischen einer mekkanischen Textschicht des Korans und einer medinensischen. Wenn man jetzt sozusagen erstmal einklammert, inwieweit wir uns auf die außerislamische, außerkoranische Überlieferung zum Leben Mohammeds verlassen können, dann stellt sich natürlich die Frage, ist so eine Chronologie überhaupt noch herstellbar, rein textimmanent, also rein anhand von Beobachtungen zu Formsprache, zur Lexik oder auch zur Theologie dieser Korantexte.
Genau, die Theologie. Da wollte ich jetzt drauf eingehen. Also im Koran gibt es einen Gott. Und es ist nicht zufällig, dass es in anderen Religionen auch einen Gott gibt, weil diese Religionen, also das Judentum und das Christentum, werden im Koran auch irgendwie aufgenommen. Ja, also Mohammed war selber in einer Welt, wo es viele Religionen gab und keineswegs alle monotheistisch waren, war er einer, der den einen Gott vertrat, so wie das der Koran auch ausführt. Und also wenn da jetzt so eine Theologie, also eine Lehre von Gott drinsteckt, wie sieht dieser Gott aus und was hat er mit dem jüdischen oder christlichen Gott eventuell gemeinsam?
Vielleicht noch an der Stelle, also ich versuche gerade aus welcher. Also was mir wichtig ist, ist, dass die früheste Textschicht des Korans viel weniger umgetrieben wird von der Monotheismusfrage als von der Thematik des jüngsten Gerichts. Also der Vorstellung eines Endgerichts, dem sich alle Menschen individuell zu stellen haben und das vermutlich auch sehr nahe ist. Also das ist das große Thema der allerfrühesten Korantexte. Das scheint das sozusagen der eigentliche Impetus, wenn man so will, der Koranentstehung gewesen zu sein. In einem zweiten Schritt fokussieren sich die Texte dann auch auf die Frage sozusagen der sozusagen numerischen Identität des Göttlichen, wenn man so will. Also ein Gott, mehrere Götter. Es scheint da im Umfeld der Korangenese eine Gruppe von Gegnern zu geben, die davon ausgehen, dass es neben einem Schöpfergott namens Allah noch untergeordnete göttliche Wesen gibt, die manchmal auch als Engel beschrieben werden, die Fürsprache einlegen können, so ein bisschen wie katholische Heilige und damit sozusagen zwischen dem höchsten Gott und der menschlichen Sphäre vermitteln. Und der Koran wendet sich nun sehr dezidiert dagegen, gegen diese, wenn man so will, inklusivere Vorstellung des Göttlichen, wonach das Göttliche sich nicht nur reduziert auf ein einziges Wesen, sondern eben noch so ein größeres Pantheon untergeordneter Wesen enthält. Dagegen nimmt der Koran Stellung und das ist zunächst mal eine polemische Auseinandersetzung, die dann aber auch in Gewalt kippt in den medinensischen Suren. Aber diese Monotheismusthese ist natürlich eine, die sich zumindest im Judentum und natürlich nach eigenem Verständnis auch im Christentum findet, wobei der Koran dem Christentum bestreitet, monotheistisch zu sein. Also die Trinität lässt der Koran sozusagen nicht durchgehen. Aber es ist natürlich sozusagen die historische Wahrscheinlichkeit ist natürlich ganz klar, dass das irgendwas mit den Theologien früherer Religionen in der Umwelt des Textes zu tun haben muss. Und das gibt der Koran selbst eigentlich auch ganz klar zu, beziehungsweise stellt es sogar offensiv heraus. Also der Koran bezeichnet sich immer wieder als Bestätigung dessen, was vorher da war. Also der Koran beansprucht eigentlich nicht, originell zu sein.
Darauf wollte ich gerade noch weiter eingehen. Als Bestätigung, was da war, also Jesus wird als Prophet auch nur angesehen, also das ähnlich wie bei Mohammed. Was für Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es denn nun? Wozu brauchte diese Zeit sozusagen einen neuen Gott, der alles übergreift, also Christen und Juden? Wozu war das notwendig? Hast du dafür eine These im Buch?
Also fragst du nach der sozusagen dem historischen Auslöser der Korangenese oder fragst du danach, warum der Koran sich selbst für eine gute Idee hält?
Ja, das Letztere ist eigentlich meine Frage. Also der historische Kontext, das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig zu beantworten, vielleicht aus politischen Konstellationen auch heraus, kriegerischen, auch aus dem Polytheismus, der zuweilen geherrscht hat. Aber mich würde mehr interessieren, was sind denn die Knackpunkte? Wo unterscheiden sich denn zum Beispiel Christentum, Judentum und der Islam? Im Koran,
ja. Also ein Punkt habe ich ja schon angesprochen, also die Trinitätslehre. Also der Koran optiert für einen sehr viel kompromissloseren Monotheismus, wenn man so will.
Wie hört sich das an? Hast du das im Kopf? Optieren sagt er ja nicht.
Ach so, ja, nee.
Er sagt ja nicht, ich der Koran optiere für.
Also zum Beispiel wird in einer Szene am Ende der fünften Sure wird sozusagen ausgemalt, wie Gott am jüngsten Tag Jesus fragt, ob er seinen Anhängern befohlen habe, ihn zu verehren. Und da sagt Jesus, nein, Gott bewahre, nein. So ist, an einer anderen Stelle heißt es diese Formel, sage nicht drei. Gott hat sich keinen Sohn genommen. Also es gibt einen Gott und das sollten auch die Christen verstehen. Und die Tatsache, dass sie das nicht tun, dass sie da sozusagen so eine komplizierte Trinität traktarische Theologie drumherum bauen, wertet der Koran als im Grunde analog dem sozusagen der Vielgötterei der paganen Gegner, mit denen er auch diskutiert. Also der Koran denkt sehr stark in historischen Schemata. Also Menschen neigen immer wieder dazu, sozusagen dieselben kognitiven, aber auch sozusagen moralischen Fehler und Verfehlungen zu begehen. Also ihnen ist sozusagen ihre schlechthinige Abhängigkeit von Gott nicht klar. Sie übersehen immer wieder, dass es letztlich nur die eigene ethische Leistung ist, die auch sozusagen dann jenseitige Rettung garantiert. Und ins Christentum schleicht sich quasi so eine heidnische Vielgötterei in Form der Trinitätslehre ein. Ich glaube, das ist schon die Vorstellung.
Also der Koran ist dann sehr strikt moralisch oder sehr ethisch, sehr anspruchsvoll in dem, was er formuliert. Und dieses Kämpferische, was du am Ende auch ansprichst, das hat viel mit der Zeit zu tun. Das Kämpferische eignet aber eigentlich auch dem Christentum und dem Judentum, oder? Also es gibt diese Art von Texten haben auch immer sozusagen, behandeln Abgrenzungsprobleme und fordern Solidarität und Vernichtung der Gegner.
Ja, genau. Also am Ende des Buches ging es mir darum, einfach mal ganz offensiv diese Frage ja da irgendwie der Koran und Gewalt anzusprechen. Ich halte es nicht für zielführend, das irgendwie wegzuwischen und zu sagen, das ist jetzt irgendwie alles, das sind alles Defensivmaßnahmen und die islamische Gemeinde konnte nicht anders, als sich zu verteidigen. Ich denke, wenn man den Text aufmerksam liest, dann ist es schon so, dass sozusagen kämpferisches Engagement einer bestimmten Art irgendwie auch zum Frömmigkeitsideal der spätesten Textschicht des Korans dazugehört. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten.
Anders aber als das Christentum ist?
Aber das ist eben auch was sozusagen in der Spätantike weiter verbreitet ist. Also sogar im Christentum, ja, dass wir uns immer sozusagen so ein bisschen als Religion der Liebe und Gutherzigkeit vielleicht auch schönreden. Also es gibt spätantike christliche Texte, die es gerade zu zelebrieren, wie irgendwelche Mönche Pogrome gegen Juden oder Heiden anstiften. Also die Vorstellung, dass man um göttlicher Wahrheit willen nicht nur Gewalt leidet, sondern auch Gewalt ausübt, ist durchaus verbreiteter. Und der Koran klingt sich da eigentlich ein in sozusagen einen spätantiken Diskurs von militanter Frömmigkeit, der, glaube ich, letzten Endes biblische Wurzeln hat. Also da wäre ich durchaus mit Jan Assmann einverstanden, dass es da sozusagen so ein Gewaltpotenzial in der biblischen Tradition gibt, was hier und da zutage tritt, auch im Koran an bestimmten Stellen zutage tritt, in unterschiedlicher Schärfe, was aber natürlich jetzt noch nicht heißt, dass das nicht theologisch auch zu bewältigen ist und auf keinen Fall heißt, dass der Islam irgendwie eine sozusagen intrinsisch gewalttätige Religion ist. Das möchte ich damit also nicht gesagt haben.
Weil das ja auch hieße, dass der Islam definiert würde als eine Religion, die sich in jedem einzelnen Satz und Buchstaben auf den Koran bezieht, und das Christentum würde man auch nicht so interpretieren, dass es sich in jedem einzelnen Satz auf die Bibel und das Evangelium bezieht. Also zum Beispiel, um das andere Problem anzusprechen, was du am Ende sagst, über die Frauen wird auch in der Bibel werden nicht nur nette Sachen gesagt. Wie ist das im Koran?
Also der Vers, den ich da bespreche, ist dieser notorische Vers aus Sure 4, wo eben offenbar Ehemännern als Ultima Ratio auch die körperliche Züchtigung von aufsässigen Ehefrauen gestattet wird. Daraba steht da, das Verb schlagen. Und das ist natürlich ein Text, der verstörend ist und den man da eigentlich jetzt so nicht sehen möchte. Aber auch da, glaube ich, darf man jetzt nicht der Versuchung erliegen, das halt wegzumetaphorisieren oder sozusagen dem Verb eine ganz andere Bedeutung zu unterschieben. Ich glaube, man muss das so sehen, wie es ist, sich daran stören und dann also auf hoffentlich sozusagen überzeugende Weise theologisch damit umgehen, was dann eben nicht mehr meine Aufgabe ist. Da ich eben kein Theologe bin, kann ich an der Stelle
ja sagen. Das sagst du da zwar, das ist so die Schlussworte, wie der sich der Autor verabschiedet. Ich bin hier kein Theologe, ich bin historischer Koranwissenschaftler, und das ist sehr, sehr unbefriedigend, ja, weil jetzt schon aus wissenschaftlichen Gründen, also ich kenne jetzt Leute am Rande, die sich zum Beispiel mit der Neuübersetzung der Bibel beschäftigen. Und das sind durchaus wissenschaftlich gesonnene Menschen, die aber sehr stark empfinden, dass die Sprache der Bibel in der Zeit, als sie formuliert wurde, irgendwie nicht so stehen bleiben kann. Also da sind Wörter drin und Verben und Sachverhalte, die einfach nicht mehr gewusst werden heute. Ja? Also ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es gibt dieses berühmte in der Bibel, wenn da steht, sie erkannten einander, das hieß, sie schlafen miteinander. Ja? Das weiß man nicht, wenn da erkannten steht. Ja? Und das muss man dann lernen. Also mit anderen Worten, jede Auslegung, jede Interpretation Interpretation muss ich auf die sprachliche Ebene bis auf das Wort schlagen einlassen und muss ich doch fragen, was das bedeutet. Also man kann doch nicht einfach dann irgendwie, also ich glaube nicht, dass man sich irgendwie so einfach verabschieden kann als historischer Koranwissenschaftler und sagen, das sollen jetzt andere machen. Gibt es da so eine starke Grenze?
Ja, also ganz so handhabe ich es ja nicht. Ich referiere ja dann schon auch irgendwie sozusagen sehr wohlwollend versuche, damit klarzukommen. Also zum Beispiel finde ich es an der Stelle gar nicht unplausibel, bei diesem Vers zu sagen, naja, es geht eben um die Beschränkung von real vorhandener ehelicher Gewalt auf ein Mindestmaß, vielleicht sogar mit dem damit Muslimen als impliziten Auftrag mitgegebenen sozusagen göttlichen Gebot dann noch weiterzugehen in Richtung auf eine sozusagen weitergehende Gleichstellung der Geschlechter. Das empfinde ich nicht als eine sozusagen exegetische Verbiegung des Textes, aber ich glaube, die Textstelle als solche in ihrer sozusagen ja verstörenden Direktheit muss erstmal stehen bleiben können, damit man dann in einem zweiten Arbeitsgang theologisch ansetzen kann, um zu schauen, wie gehen wir damit um? Sollten wir damit so umgehen, dass wir sozusagen jeden einzelnen Vers des Korans gleichsam aus dem Kontext lösen können und als sozusagen sofort verbindliche Gebrauchsanweisung dann befolgen oder erfordert es nicht sozusagen einer raffinierteren sozusagen irgendwie theologischen Rekonstruktion des Gottes und Menschenbildes, die da im Koran gelehrt werden, von wo aus wir dann mit diesen Passagen vielleicht anders klarkommen können?
Ja, mit Namen soll das heißen, ganzheitliche Leseweise, zum Beispiel, die du empfiehlst in dem Buch. Ja, das heißt also nicht sequenziert irgendwie einzelne Textbausteine rausgreifen, sondern das im Ganzen lesen, was natürlich auch sehr anstrengend ist, den Koran im Ganzen zu lesen, weil er unendlich redundant ist. Also ich habe mir wirklich im Vorfeld auf diesen Abend den Koran gekauft und mal quer gelesen. Es ist anstrengend, aber ich würde dir insofern recht geben, als man sich nicht an einer Sure festhalten kann oder einem Vers, sondern gleichzeitig hinten wieder ganz andere Sachen stehen, die das aufheben, wo man denken wird, oh, das ist aber emanzipatorisch. Also da kommt man wirklich ins Schlingern, wenn man irgendwie nur eins heraus. Aber das ist ja immer irgendwie so, ne? Wenn man einen Teil irgendwie erhebt zum Maßgebenden, geht es meistens in die Hose. Ja, aber da wir gerade beim Draufhauen waren, eine zweite Sache, außer deiner Stellungnahme, die mir auch gefehlt hat am Schluss, ist, dass dieses Buch ja eine Einführung ist und ja, manchmal sehr gelehrt, was ja auch gut ist, daherkommt, aber gleichzeitig zuweilen zu viel des Guten, also zu viel gelehrt. Also man wird, glaube ich, zu sehr in die Forschung hineingezogen und es ist eigentlich für jemanden, der ganz unbeleckt ist, zu schwierig. Also die ganzen verschiedenen literarischen Auseinandersetzungen, die du da so vorführst, sind zwar für einen Wissenschaftler sehr spannend, aber ich glaube, für ein breiteres Publikum müsste man die ganze Sache noch einfacher machen.
Können wir an der Stelle weiterreden, weil das interessiert mich jetzt. Weil das war schon eine bewusste Entscheidung auch, weil es wäre mir natürlich ein leichtes gewesen, irgendwie mit irgendwie orientalistischer irgendwie Expertise zu sagen, so und so verhält es sich mit dem Koran, von dann und dann ist er und das wissen wir darüber und das dann einfach irgendwie aufzubereiten und sozusagen quasi als irgendwie Faktendossier dann irgendwie zum Verlag zu schicken. Aber das war eigentlich nicht was ich wollte. Ich denke, also was ich wollte, ist irgendwie einem Publikum, das vielleicht kein Arabisch kann, vielleicht auch nicht viel über diese Zeit weiß, zumindest einen Eindruck davon zu vermitteln, welche Argumentations- und Analyseprozesse dort eigentlich im Spiel sind. Im Englischen wurde vor einigen Jahren ein Herr namens Tom Holland ein Buch geschrieben über die frühe Geschichte des Islam und hat sich dafür eine sehr revisionistische Rekonstruktion entschieden, also einen anderen sozusagen Geschichtshergang erzählt, als wir ihn so kennen. Ich habe mit ihm mal drüber gesprochen. Er meinte, er ging eigentlich davon aus, dass es nicht möglich ist, einem Laienpublikum einen Eindruck von den sozusagen historiografischen Abwägungsprozessen zu vermitteln, die hinter seiner Version der frühislamischen Geschichte stehen. Deshalb hat er das Ganze eher so romanhaft dann sozusagen eins nach dem anderen erzählt. Das ist das, was ich gerade nicht wollte. Ich wollte irgendwie meinem Publikum vermitteln, dass es verschiedene Quellbestände gibt, dass die Verschiedenes sagen und dass man also einfach durch relativ commonsensmäßiges Abwägen dieser Quellbestände dann bestimmte Aussagen über den Koran begründen kann, die alle irgendwie hypothetisch sind, dass er eben Ergebnis offene historische Forschung ist. Das ist mir vielleicht nicht gut gelungen, aber wie würde man das anders vermitteln, sozusagen so einen Anschein von wissenschaftlicher Argumentation, wenn nicht durch das sozusagen mit hineinnehmen des Publikums. Nein, also irgendwie ging es mir darum, das Publikum mit hineinzunehmen in diesen Abwägungs- und Argumentationsprozess, aber ja, wie macht man das, ohne dass man dann die Leute gleich erschlägt? Also das ist die Frage.
Ja. Ich glaube schon, dass das Unterfangen ziemlich schwierig ist und insofern würde ich da auch vielleicht ein kleines Stückchen zurückrudern, weil es wirklich heutzutage sehr schwer ist, also generell eine Einführung zu schreiben, die sich sozusagen zwischen dem, was man in Wikipedia sich anlesen kann und auf der anderen Seite nicht eben schon in die gelehrten Disput hineingeht, dazwischen sich noch so zu verorten, also ist, glaube ich, unheimlich schwer. Also weil alles andere könnte man ja irgendwie selber tun. Also insofern verstehe ich das Problem, aber als ich dann gelesen habe, dass es irgendwie eine englische, noch größere Ausgabe gibt, dachte ich, okay, das ist einfach jetzt eine kondensierte Form davon halt. Aber für mich nach wie vor ein Ticken zu gelehrt.
Das sagt meine Mutter auch. Vielleicht muss es noch eine dritte.
Sie dieses Buch nicht? Ich will es nochmal von der anderen Schiene her probieren. Die historische Koranwissenschaft ist eine westliche Wissenschaft, sehe ich das richtig? Es ist eine Philologie und eine historische Auseinandersetzung mit diesem Text, die in Deutschland, England, Frankreich wahrscheinlich längere Traditionen hat. Wie ist das mit der arabischen Welt? Gibt es da, weil du von deinem Publikum redest, findet sich das auch dort? Ich frage jetzt.
Nein, also das ist also die Kluft ist größer denn je vielleicht. Also ich glaube, mit mittelalterlichen Exegeten wäre ich wahrscheinlich irgendwie noch produktiver ins Gespräch gekommen als mit manchen zeitgenössischen Auslegern dieses Textes. Also die islamische Tradition.
Sagt das etwas über die Moderne des Mittelalters, über die Mittelalterlichkeit?
Nee, ich glaube, es sagt was über sozusagen die postkoloniale Malaise aus und die Tatsache, dass natürlich eine Intervention sozusagen wie meine, also seitens eines irgendwie männlichen, weißen Schriftstellers, der sozusagen nicht islamisch ist, häufig einfach auch dann unter den Verdacht gestellt wird, also sozusagen einer irgendwie so quasi kolonialen Enteignung des Textes irgendwie auch Vorschub zu leisten. Also es gibt da schon viele Verdachtsmomente, die dann auch den Diskurs schwierig machen. Und das wird natürlich nicht besser dadurch, dass eben oft dann auch verschiedene sozusagen Methoden und auch verschiedene Referenzliteraturen im Spiel
sind. Sag doch einfach ein bisschen was zur Situation. Wo kommt die historische Koranwissenschaft her? Deutschland, 19. Jahrhundert?
Ja genau, also Deutschland ist da wieder mal federführend. Also das Gründungswerk ist eigentlich von Abraham Geiger. Ein Werk mit dem sozusagen leicht antiquitierten Titel, was hat Mohammed aus dem Judentum aufgenommen? Also das ist sozusagen ein rabbinisch gebildeter reformjüdischer Denker, der den Koran gelesen hat und festgestellt hat, dass da an vielen Stellen sozusagen Bezugnahmen auf rabbinisches Überlieferungsgut vorliegen und das da einfach mal sozusagen aufgelistet hat und mit einer relativ kruden Hermeneutik des Entnehmens dann gearbeitet hat. Aber das war im Grunde so der Einsatzpunkt. Also christliche und jüdische westliche Gelehrte schauen sich den Koran an und entdecken natürlich da viel Eigenes sozusagen in anderem Gewande. Und das ist erstmal eigentlich so das Ausgangsproblem. Welche Stoffe sind da eigentlich im Koran verarbeitet? Erst sekundär kommt es dann irgendwie auch dazu, dass man den Koran literarisch würdigt, was ein bisschen eine unglückliche sozusagen Reihenfolge ist, weil die Literarizität des Korans eben nicht nur von der islamischen Tradition sehr hochgehalten wird als Erweis seines göttlichen Ursprungs, sondern tatsächlich, glaube ich, auch wichtig ist, um diesem Text Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Denn er ist ein Stück Literatur, er funktioniert als Literatur, nur ist eine literarische Logik, die eben nicht auf der Hand liegt, die erstmal induktiv irgendwie rekonstruiert werden muss. Und das ist eigentlich das, was die Koranwissenschaft dann eben noch zu tun versucht. Die funktionieren Suren als literarische Komposition.
Und hat sie ihre Konjunkturen, also wird da immer so weiter geforscht. Und wenn da immer so weiter geforscht wird, wie verhält es sich das mit den Quellen? Also wir haben hier in der Bibliothek den Codex Sinaiticus. Es ist die älteste Manuskriptfassung in Griechisch der Bibel mit dem kompletten Neuen Testament aus dem 4. Jahrhundert, also reichlich später als es geschrieben wurde ursprünglich. Da ist ein ganzer Überlieferungsprozess dazwischen, zwischen dem 1. Jahrhundert und dem 4. Jahrhundert, der heute verloren ist. Also deswegen ist das erste große Manuskript. Dieser Prozess ist weg. Wie ist es beim Koran? Wie sind die Quellen eigentlich da? Was hat man an frühesten Texten? Gibt es da vollständige Fassungen?
Ja, also die Frage hat ja im Grunde zwei Teile, nur vielleicht zu dem ersten Teil sozusagen quasi als Platzhalter. Ja, definitiv hat die Koranwissenschaft Konjunkturen. Gerade, glaube ich, sind wir in einer Konjunkturphase, nachdem jahrzehntelang, also bis um das Jahr 2000 wenig passiert ist. Aber das ist vielleicht was, worauf wir noch eingehen werden, was jetzt sozusagen die Quellen des, für den Korantext angeht. Wir haben frühe Handschriften. Aus frühester Zeit sind die sehr fragmentarisch, aber inzwischen werden die eben zunehmend auch Radiokarbon datiert. Und ich glaube, im Lichte der neuesten Ergebnisse kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass der Text um 650 zu einem Großteil vorhanden ist, wenn auch mit Varianten. Aber vollständige Koranhandschriften finden sich dann erst sehr viel später. Die sind oft auch nicht sozusagen punktiert und vokalisiert. Also es ist sozusagen nicht nur eine reine Konsonantenschrift, sondern auch eine Schrift, wo häufig dann ein und derselbe Buchstabe für verschiedene Konsonanten steht. Und die Unterscheidung wird dann erst durch Punkte gemacht. Die sind dann auch nicht immer da. Das heißt, es ist irgendwie eine defizitäre Schreibweise, die eigentlich voraussetzt, dass da noch eine mündliche Tradition neben dem Text herläuft, die aber dann noch viel später erst verschriftlicht wird.
Ja, ja. Das hatten wir gerade letzte beim Handschriftenkurs, wo die Notation in der Musik fängt genauso an, dass man erstmal die Dinge notiert, die man notieren will und gar nicht alles. Also die Tonhöhe nicht, aber ob es schnell oder langsam ist, das notiert man. Ja. Wo liegen diese Manuskripte?
Ja, zum Teil sind die verstreut über die ganze Welt.
Welche Welt? Die westliche Welt?
Die westliche Welt, aber auch die arabische Welt. Im Jemen hat man in einer Moschee quasi auf dem Dachboden einen großen Fundus von entsorgten Koranhandschriften sehr frühen gefunden in den 1970ern. Die sind dann erstmal lange irgendwie nicht nach außen gedrungen. Die Veröffentlichungsgeschichte ist ein bisschen unglücklich, aber inzwischen ist eigentlich die wichtigste Handschrift ein Palimpsest, also ein Text, der ausradiert und wieder beschrieben wurde, relativ gut erforscht, ist halb ediert zumindest. Das ist eine der interessantesten Koranhandschriften, da sie eine Textfassung enthält, die von der unsrigen leichte, aber doch sehr interessante Änderungen aufweist.
Also in der Bibel gibt es ja irgendwie so ein Redaktionsstadium im 5., spätestens ja glaube ich im 6. Jahrhundert, und seitdem ist mehr oder weniger klar, was zum Bibeltext gehört und was nicht gehört. Ist es beim Koran genauso, dass es dann ab irgendeinem Zeitpunkt
genau
mehr oder weniger
unstrittig ist? Es gibt offenbar so eine Flaschenhalssituation, da also die sozusagen das gerade von mir angesprochene Sana'a Palimpsest ist eben so interessant, weil es eben so wenig Texte gibt, die eine nicht-kanonische Rezension des Korans bezeugen, eigentlich nur dieses Palimpsest. Alle anderen kommen zumindest in dem reinen Konsonantenduktus, also alle Vokalzeichen und sozusagen Punkte abgezogen, überein mit dem kanonischen Text. Das heißt, der scheint ab einem gewissen Zeitpunkt so erfolgreich geworden zu sein, dass andere Rezensionen und natürlich schon gar keine Übersetzungen mehr anzutreffen sind. Und das muss ein relativ früher Zeitpunkt gewesen sein, dadurch, dass der kanonische Text diese Alleinstellung dann auch behaupten konnte.
Ich bin jetzt nicht mehr so drin in der Sprache. Rezension meint Version.
Eine Textversion, ja. Also die islamische Tradition berichtet uns, dass verschiedene Prophetengenossen sozusagen den Verkündigungsbestand Mohammeds geordnet haben sollten und dass zum Beispiel die Suren in verschiedener Reihenfolge in diesen verschiedenen Versionen dann angeordnet gewesen seien. Aber die einzig uns erhalten ist eben die kanonische. Ich zeige dir jetzt so auf mein Buch, aber ich sollte natürlich irgendwo anders hindeuten.
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, wie ist das Vorgehen? Wie kannst du denn, also ich meine, mit dieser Radiokarbon-Methode kann man ja nicht unterscheiden, ob es Text oder eine Sure aus der mekkanischen oder aus der medinesischen Zeit ist. Also welche anderen Instrumente hattest du?
Ja, das ist halt also die sozusagen eigentlich interessanten redaktionsgeschichtlichen Dinge müssen passiert sein, bevor die Handschriftenüberlieferung, soweit sie uns zugänglich ist, einsetzt. Also die setzt ein Mitte des 7. Jahrhunderts, aber da gab es den Text offenbar schon. Also das gibt uns keinen Aufschluss mehr darüber, wie zum Beispiel die Zusammenfügung einzelner Suren vonstatten gegangen sein könnte. Das heißt, wir müssen eigentlich nur also aufmerksam lesen und versuchen sozusagen anhand von stilistischen Beobachtungen, anhand von sozusagen Nahten und Narben innerhalb des Textes, versuchen plausible Szenarien zu entwickeln. Also für das sozusagen chronologische Aufreihen von Korantexten scheint mir ganz wichtig, dass man das Parameter der, das wird jetzt wirklich technisch, der Verslänge guckt. Also ich glaube, es gibt gute Gründe für die Annahme, dass koranische Einzelverse tendenziell immer länger wurden über die Zeit der Koranverkündigung. Das heißt, wenn man das zeigen kann, das war jetzt noch nicht das Argument, aber wenn man das zeigen kann, dann hat man zumindest sozusagen ein Indiz, was eventuell chronologische Implikationen haben könnte. Also eine Sure mit sehr langen Versen wäre dann vermutlich später als eine mit sehr kurzen Versen.
Gibt es auch sprachliche Unterschiede? Ich meine, das Ganze ist ja offenbar in Reimen verfasst. Gibt es da auch Unterschiede? Also vielleicht von, was weiß ich, mehr poetischen zu prosaischen Formen oder dergleichen?
Ja, genau. Das Argument, kurz gesagt, für diese chronologische Reihung würde daran bestehen, zu zeigen, dass sich ganz verschiedene Parameter, literarische, lexikalische, theologische, stilistische, dass die sozusagen sich formulieren lassen und alle eine ähnliche sozusagen Klassifikation von Texten und Textgruppen ergeben. Und dann stellt sich halt die Frage, na, wie kann es dazu gekommen sein? Vielleicht durch einen Entwicklungsprozess, in dessen Verlaufe diese Parameter sich alle sozusagen parallel organisch entwickelt haben. Und in der Tat, sozusagen die frühesten Korantexte sind eigentlich, die sind am Ende des Korpus zu finden. Das sind die Texte, mit denen man, glaube ich, so als jemand, der den Koran zum ersten Mal liest, eigentlich auch am besten reinkommt. Die sind oft, das sind sehr aufrüttelnde Schilderungen des Weltendes. Sehr, in sehr kurzen Versen, sehr, sehr poetisch, sehr bildhaft. Also die finde ich, haben durchaus schon dann das Potenzial mitzureißen, während dann Sure 2, die längste Sure am Anfang, relativ spät ist.
Ich will nochmal meine Erfahrung von letzter Woche von diesem Handschriftenkurs wiedergeben. Da wurde gesagt, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, dass die Christen den ganzen Tag gesungen haben, soweit sie Mönche waren und im Kloster und so weiter. Und so ein Text, egal welcher Text, ja, ist eine Spur. Das ist jetzt, glaube ich, sehr deutlich geworden, was du gesagt hast. Das ist ein Indiz, ja, fast wie in einem Kriminalfall. Und die Realität, die dahinter steht, also das gelebte Sprechen, Ansprechen, Predigen, Auslegen, diskutieren und so weiter, das erfasst ja dieser Text nicht. Gerade wenn du sagst, der Koran ist ja ein Text, der immer schon von anderen Texten auch umgeben war, war er natürlich sicher auch immer schon von anderen Diskursen umgeben. Was kann man denn sagen über, von welchen Texten war er denn umgeben? Was gibt es denn an Texten, die ein Koranwissenschaftler noch heranzieht, außer dem Koran selber? Denn das waren jetzt sehr, wie man so sagt, immanente Argumente. Was kann man noch sehen und was spiegelt sich darin an Wirklichkeit des islamischen Glaubens wieder?
Also wir haben halt keinen direkten Zugriff auf das Milieu der Korangenese. Also das,
weil es schon so lange her ist?
Weil es schon so lange her ist und weil sozusagen die sehr umfangreichen Traditionen, die uns die islamische Literatur übermittelt zum Leben Mohammeds, zu den Taten und Aussprüchen Mohammeds, weil die aus historisch-kritischer Perspektive immer unter einem nie gänzlich auszuräumenden Echtheitsvorbehalt stehen. Also man kann bei vielen Erzählungen zeigen, dass sie sozusagen schon um 700 kursieren, vielleicht auch ein, zwei Jahrzehnte früher, aber diesen letzten entscheidenden Schritt in die Zeit des Propheten zu gehen, ist sehr schwierig. Das heißt, das Milieu der Korangenese ist erstmal irgendwie eine Blackbox, die wir versuchen müssen zu erhellen. Der Koran selbst weist ganz deutlich Spuren von Sprachkontakt auf mit dem fruchtbaren Halbmond. Also es gibt viele Worte, die sozusagen so einen aramäischen Einschlag haben. Auch das sozusagen Erzählgut, was im Koran ist.
Ich wollte jetzt nicht auf den Koran selbst eigentlich. Mich interessiert, was es rundherum noch gibt.
Genau. Ich hole aus, um zu sagen, wie das, was rundherum ist, ist sozusagen ein paar Jahrhunderte und sozusagen mehrere Hunderte von Kilometern weit entfernt vom Koran. Aber wir haben halt nichts Besseres. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel rabbinische Bibelkommentare oder christliche sozusagen literarische Predigten auf Aramäisch angucken, dann vielleicht nicht, weil wir unbedingt annehmen können, dass sozusagen die koranische Gemeinde diese Texte im uns vorliegenden Wortlaut gekannt hat, sondern nur, weil die Traditionen, die sich da niedergeschlagen haben, in mündlicher Form, vermutlich auf Arabisch, auch im Umfeld der Korangenese im Umlauf waren. Und näher kommen wir nicht dran. Wir haben halt also immer diese Kluft, dass wir sozusagen zurückgreifen müssen auf aramäische, hebräische, griechische Quellen, die sozusagen in einer beträchtlichen historischen und geografischen Distanz zum Text liegen.
Aber das kann man das nicht rumdrehen. Genau. Es ist doch super, dass ihr so viele Quellen habt in all diesen Sprachen und sie haben einen konkreten.
Aber diese Sprachen sind so schwer. Die muss man. Das ist eine interessante Entwicklung eigentlich auch in der Koranwissenschaft als Disziplin. Also die sozusagen die gewandelte Vorstellung davon, welche Sprachen man eigentlich braucht, um dem Koran zu Leibe zu rücken. Also seit
man muss doch mal abrücken von der Idee, dass man irgendetwas finden würde, was vollständig ist und von alleine klärt oder so. Ja? Ich meine, das ist doch schön, dass es so viel rundherum gibt, dass es eine ganze Kultur ist, oder? Die man damit erforscht. Das wollte ich sagen. Es ist nicht nur ein Text, sondern es ist eigentlich ein Textuniversum und dahinter natürlich ein Universum von Handlungen.
Ja, wobei, ich meine, es gibt dann ja schon andere große Texte, wo einfach die Beleglage erfreulicherweise sehr viel dichter ist. Also ich erinnere mich, als ich irgendwie Hilfskraft in der Philosophie hier in Leipzig war, da musste ich ein Register erstellen zu einem wenig bekannten Vorläufer von Immanuel Kant, einem Herrn Tetens, den Kant offenbar gelesen hat. Und jedenfalls hat man man diesen Text. Ja, also man hat da sozusagen eine direkte Nachbarschaft und das ist natürlich toll, wenn man jetzt irgendwie in der Genealogie kann so auf die Spur kommen will. Das ist beim Koran eben nicht der Fall. Aber
das liegt an der Handschriftenzeit. Ja, also egal, wann wir in die Handschriftenzeit kommen, ist das einfach fragiler. Ja, also für die ist eine moderne Herausforderung, würde ich mich jetzt nicht so empören. Ist
aber normal. Ja, im Falle der Bibel zum Beispiel haben wir Qumran. Oh, also man gibt diesen Glücksfund.
Ja, auch erst sozusagen seit neulich.
Ja, darauf warten wir halt noch. Dann würde ich das Buch wahrscheinlich dann doch noch umschreiben
müssen. Ist es denn noch möglich, dass man was findet?
Ne, ich glaube eigentlich nicht. Also ich meine, in Mekka und Medina zu graben und noch was zu finden, ist jetzt eigentlich ausgeschlossen. Da wurde so viel Zement drüber gegossen. Aber natürlich irgendwelche, also ich meine, dieses besagte Sana'a Palimpsest, ja, das ist schon irgendwie ein Durchbruch, weil es eben zeigt, dass sozusagen andere Textfassungen des Korans nicht nur sozusagen eine Fiktion der islamischen Tradition sind, sondern auch real vorgekommen sind. Jetzt haben wir eine. Natürlich kann man sich vorstellen, dass so eine Handschrift nochmal auftaucht und vielleicht dann sogar noch gravierende Unterschiede enthält. Das kann man natürlich nie ganz ausschließen.
Jetzt, vielleicht will ich noch eine letzte Frage stellen und dann geben wir auch gerne das Mikrofon in die Runde. Im Christentum gibt es ja zwei große Konfessionen, Katholizismus und Protestantismus, die sich zum Beispiel auch unterscheiden im Blick auf die Geschichte ihrer eigenen Religion. Ja? Also die Protestanten haben in der Geschichte, die die Katholiken manchmal als so eine Art Geschichte der Kirche und ihrer Bestätigung sehen, haben sie dann viel Kampf und Ketzertum entdeckt und auch viel Betrug, Lug und so weiter. Bis dahin, dass man sagte, man muss die Institution irgendwie anders aufbauen. Ja, also so eine Argumentation will ich jetzt nur so ganz grob anführen, um zu sagen, es gibt dann, wenn eine Religion eine gewisse Geschichte hat, dann gibt es auch manchmal Leute, die aus dieser Geschichte Argumente schlagen, positive oder negative. Ist das im Islam auch der Fall?
Kannst du das präzisieren?
Gibt es heute Leute, mit denen du über deine sozusagen elaborierten Thesen diskutieren kannst, im Sinne von, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig? Du hast ja jetzt quasi literarisch objektive Anhaltspunkte versucht festzumachen. Ja? Und jemand, der sozusagen in der Religion selber drinsteht, wird auch daran interessiert sein, die zu gewichten. Ja? Gibt es solche Gespräche?
Ja, doch, die gibt es durchaus. Also es gibt eine große Kluft besteht bei der Frage, inwieweit man jetzt sozusagen übers Arabische hinaus auf andere Traditionen zurückgreifen muss. Aber ein großes Konvergenzpotenzial besteht bei der Frage nach der sozusagen literarischen Gestaltung des Korans. Das ist sozusagen ein Problem, zu dem eigentlich ganz unabhängig sowohl westliche Forscher im 20. Jahrhundert als auch sozusagen die moderne islamische Exegese vorgedrungen sind. Und so ein Autor wie, es gibt diesen islamistischen Gewährsmann Said Qutb, Ägypter, der unter Nasser hingerichtet wurde, sehr militantes Islamverständnis vertritt, der aber andererseits auch sozusagen ein höchst geschärftes Sensorium für die literarischen Qualitäten des Korans hat, beunruhigenderweise. Wie das genau zusammengeht, wäre nochmal eine interessante Frage. Aber das ist durchaus ein Punkt, wo dann sozusagen die Frage der konfessionellen Identität gar nicht mehr so wichtig ist, wo es eigentlich nur darauf ankommt, sozusagen diesen Text geduldig zu lesen und zu schauen, wie könnte er eventuell funktionieren literarisch. In Pakistan hat das nach wie vor eine gewisse Tradition. Ich habe selbst noch nicht die Chance gehabt, das sozusagen vor Ort zu diskutieren, aber das wäre in der Tat nochmal ein Ausflug wert.
Wir haben das Mikrofon hier, wir nehmen das ja auch auf. Deswegen muss man auch einsprechen.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage zu der Rezeption Ihrer Arbeiten, oder zumindest zu diesem Buch, weil Sie sagten, auf die Frage, ob Ihre Arbeit überhaupt in der islamischen oder arabischen Welt wahrgenommen würde, sagten Sie erstmal nein. Und mich interessiert, ob es in diesem Prozess eine historische Wandlung gegeben hat, weil Sie erwähnten Abraham Geiger, man könnte Leopold Weiß anführen, man könnte Ignaz Goldsteyer anführen. Also es gibt eine Tradition, interessanterweise von vielen jüdischen Gelehrten, die den Koran zur Kenntnis genommen haben und studiert. Und ich frage mich, ob dieser Faden irgendwann abgerissen ist. Also ob es quasi einen Moment gibt, historisch, wo ein Gespräch über den Koran über die Grenzen der verschiedenen Konfessionen hinaus zum Abbruch gekommen ist und was, wenn dem so ist, was dieser Abbruch eigentlich sagt über die Exegese des Korans, vielleicht auch heutzutage. Also dass es sozusagen, dass Ihre Arbeiten nicht wahrgenommen werden, würde ich jetzt vielleicht auch etwas vorschnell vielleicht verbuchen unter naja, die kritische Koranexegese findet im Westen statt und eine andere Form der Koranauslegung und Deutung dann eher in der arabischen Welt, weil er da natürlich auch einen ganz anderen Charakter hat als vielleicht in der westlichen Welt. Also wenn Sie dazu was sagen könnten, das...
Ja, ich will es versuchen, danke. Also ein Grund, warum mir daran gelegen war, irgendwie auch was Englisches zu produzieren, ist eben einfach, um die Probe aufs Exempel zu machen, weil das dann eine Sprache ist, die eben auch international gelesen werden kann. Also dieses Buch wird wahrscheinlich allenfalls im deutsch-, österreichisch-, schweizerischen Sprachraum irgendwie zur Kenntnis genommen. Das heißt, ich bin da sehr neugierig, wie die englische Fassung ankommt. Wichtig ist mir an der Stelle nochmal den Punkt zu machen, dass es nicht nur eine rein sozusagen konfessionelle Kluft ist, denn sozusagen, Koranforschung an europäischen und amerikanischen Universitäten ist schon auch eine multikonfessionelle Angelegenheit. Also ich habe Kollegen, die sozusagen jüdisch, christlich, islamisch oder auch gar nichts sind, sodass das eigentlich das glücklicherweise eben nicht nur etwas ist, was sozusagen jetzt von weißen christlichen Männern mehr betrieben wird. Aber natürlich gibt es gerade im sozusagen arabischen Kulturraum, das kann man schon sagen, gibt es Vorbehalte, die aber dann eben auch nicht für die gesamte islamische Welt gelten. Also im Iran ist man da oft dann schon viel neugieriger. Und die englische Fassung wird vermutlich auch ins Persische übersetzt werden, was wirklich interessant wird. Ja.
Also würden Sie sagen, es gibt so einen Dialog zwischen jetzt Orient und Occident? Oder ist das so, sind da zwei Forschungsstränge, die völlig separat voneinander ablaufen?
Vorläufig noch Letzteres, würde ich sagen, ja. Und das finde ich beunruhigend, weil ich mich natürlich immer frage, ja, liegt das an mir jetzt? Ist das irgendwie, also gehe ich diesen Text so sozusagen brutal zu Leibe oder bemühe ich mich nicht hinreichend oder ist mein Arabisch zu schlecht? Also meine Doktormutter, die von mir sehr bewunderte Angelika Neuwirth, die hat tatsächlich noch 10 Jahre lang in Jordanien dozieren können auf Arabisch, zum Teil über den Koran. Das wäre gar nicht mehr denkbar heutzutage in der sozusagen gegenwärtigen Situation, dass es solche Stellen gäbe für Leute wie mich, was ich bedauere.
Was mich interessieren würde, und zwar würde ich gerne dazu sagen, dass ich eher fachfremd bin und hoffe, dass ich nichts durcheinander bringe. Nach meinem Verständnis nach ist ja der Koran das gesprochene Wort Allahs. Und da würde mich interessieren, inwiefern, weil er wurde ja von Leuten aufgeschrieben und ich kann mir schwer vorstellen, dass da 100% getrennt wurde, deren persönliche Interessen von dem übertragenen, gesprochenen Wort Allahs. Und da wäre dann die Frage, inwiefern man da persönliche Interessen herauslesen kann aus dem Koran.
Ja, also Sie sprechen da was Wichtiges an, dass einerseits natürlich es sozusagen islamischer Glaubenssatz ist, dass das wortwörtliche Gottesrede sei, dass andererseits aber auch in der islamischen Tradition selbst berichtet wird, wie der Koran gesammelt und zusammengestellt wird und dass da sozusagen ein menschliches Komitee im Spiele ist. Wie diese beiden Dinge zusammengehen, ist nochmal eine interessante Frage, jetzt auch im Hinblick auf die islamische Koranrezeption. Aber was natürlich behauptet wird, ist, dass diese Komitees sozusagen sehr, sehr gewissenhaft verfahren sind und sozusagen da keinerlei Textfälschungen erfolgt sind. Aber was dann eben schon zugestanden wird, ist, dass sozusagen eben zum Beispiel die Surenanordnung dann etwas ist, was sozusagen beschlossen wird von Menschen. Andererseits gibt es aber auch wiederum Herangehensweisen an den Koran, die sagen, naja, das, was dann im Grunde hergestellt wurde, vollzieht im Grunde nur einen schon sozusagen himmlisch vorhandenen Urkorpus nach. Also ich glaube, was daraus eigentlich vor allem hervorgeht, ist dann doch die Vielstimmigkeit der auch der islamischen Tradition zum Koran, die man dann oft, also die oft auch Dinge erzählt, die sozusagen dogmatisch eigentlich gar kein Interesse hätte. Also eigentlich hat die Tradition kein Interesse, kein theologisches Interesse daran zu berichten, es gab da mehr als eine Textversion. Also das ist sozusagen jetzt nicht unbedingt eine bequeme, theologische, sozusagen unproblematische Tatsache, aber das wird sozusagen von der islamischen Koranwissenschaft bekräftigt und es werden dann Listen geboten, wie diese Texte ausgesehen hätten. Das heißt, da zeigt sich dann im Grunde schon ein philologisches Interesse, jenseits von sozusagen dogmatischen Vorgaben. Das finde ich wichtig hervorzuheben, weil es natürlich das Vorurteil gibt, dass islamische Koranexegese sozusagen damals und heute vor allem irgendwie sozusagen ideologische Aneignung sei. Also sie hat oft einen sehr ausgemachten Wissenschaftscharakter und das, was ich tue, wäre eben auch nicht möglich ohne diese Vorarbeiten.
Wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die Einführung. Ich habe 2,5 Fragen, sage ich jetzt einfach mal. Die erste ist, wie ist denn aus Ihrer, wie Sie selbst sagen, historisch-kritischen Sicht die Entstehung des Korans, insbesondere, das ist die halbe Frage, auf die Texte und Textpassagen, die starken christlichen, jüdischen Bezug haben, was Sie ja schon angesprochen haben, teilweise ganze Sätze oder Passagen, die 1:1 zumindest für den Laien, als ich die nicht mehr behaupten würde, kommen. Und die zweite Frage ist, Sie haben auch schon angesprochen, die, ich sage jetzt mal, wissenschaftliche Diskurs und die Konjunkturen. Wie ist jetzt aktuell der Stand der verschiedenen Meinungen? Insbesondere spiele ich da an auf das recht populär und öffentlich gewordene, ich nenne es jetzt mal den Diskussionsinput um den Herrn Luxemburg, der wahrscheinlich ein Begriff ist, und andere Interpretationen, namentlich syro-aramäische Lesarten, die Sie an Teilen auch angesprochen haben.
Ja. Wie stelle ich mir die Korangenese vor? Also da tritt ein charismatischer Verkündiger namens Mohammed auf in Westarabien in den ersten Jahrzehnten des 7. Jahrhunderts und trägt Texte vor. Ich glaube, was dahinter liegt, sozusagen, das können wir historisch nicht mehr greifen, ob das Offenbarung ist oder Genialität oder einfach nur sozusagen menschliches Grübeln und Nachsinnen. Ich glaube, die Evidenz gestattet, die literarische, philologische Evidenz gestattet es uns nicht, darüber viel zu sagen. Und diese Texte sozusagen nehmen dann eben Nachbartraditionen auf. Sie sprachen an, dass sie sozusagen oft Entsprechung zu haben scheinen, eben zum Beispiel im rabbinischen oder christlichen, in der rabbinischen oder christlichen Literatur. Ich würde aber doch sagen, dass es sozusagen die Fälle, wo man wirklich 1:1 zitatmäßige Entsprechungen nachweisen kann, relativ gering sind. Also oft sind das Erzählungen, die man so ähnlich dann auch findet in rabbinischen Quellen, aber die werden dann doch sprachlich in ein anderes Gewand gebracht und vor allem sozusagen theologisch neu pointiert. Das kann man oft gut zeigen, dass sozusagen ein vertrauter Stoff dann sozusagen eine andere Stoßrichtung bekommt. Und das macht der Koran auf eine immer wieder interessante, faszinierende Weise, sozusagen, ja, irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen oder andersrum, dass sozusagen zirkulierendes Erzählgut gebraucht wird, um theologisch was Neues zu sagen. Das vielleicht zur ersten Frage. Zur zweiten Frage, Luxemburg, ja, also um 2000 sozusagen machte dieses Buch Schlagzeilen, die syro-aramäische Lesart des Korans, wo eben ein anonym bleiben wollender Autor zu zeigen versuchte, dass der Koran in einer arabisch-aramäischen Mischsprache verfasst sei. Also das Aramäische ist wie das Arabische eine semitische Sprache, aber eine andere. Und er wollte eben zeigen, dass der Koran eigentlich ursprünglich nicht arabisch, sondern in so einem komischen sozusagen Pidgin-Mix verfasst gewesen sei und man ihn erst später als arabisch verlesen habe, und wenn man das sozusagen in Rechnung stellt, dann ließen sich viele Koranpassagen neu deuten, also aus den Paradiesjungfrauen würden dann Weintrauben und so weiter. Also das ist eigentlich in der Fachdebatte gilt dieses Werk mittlerweile als unhaltbar, also methodisch ist es einfach amateurhaft gemacht, weil er nicht mit Originaltexten arbeitet, er hat da so ein arabisch Wörterbuch offenbar auf seinem Schreibtisch stehen gehabt und dann diverse syrisch Wörterbücher und hat dann da so irgendwie halt irgendwas konstruiert. Aber es hat irgendwie schon die Forschung ganz schön aufgerüttelt. Also ich selbst habe dann eigentlich, als ich dieses Buch gesehen habe, erst dann verstanden, dass ich Syro-Aramäisch lernen muss. Und das haben dann viele getan. Also man kann schon sagen, der Schock dieses Buches hat dazu geführt, dass eben viele Koranwissenschaftler dann irgendwie in diese Literatur jetzt auch wirklich mal hineingeguckt haben. Und in den letzten 10 Jahren sind dann ganze, also bahnbrechende Aufsätze entstanden, die wirklich dann gezeigt haben, dass ich da in der Tat insbesondere dann im koranischen Erzählgut ganz frappierende Entsprechungen nachweisen lassen. Also es war schon ein äußerst fruchtbarer Schock, aber das Buch selbst würde ich jetzt nicht mehr auf die Seminarliste setzen.
Ja, hallo. Ich habe noch eine Frage zur Anordnung der Suren des Korans. Sie haben ja vorhin gesagt, dass die erste Sure kurz ist und dann die zweite ist die längste und dann werden sie alle kürzer. Und wenn es also nicht chronologisch angeordnet ist, dann heißt es ja, dass jemand das angeordnet haben muss, der Länge nach. Und ich wollte fragen, wer das gemacht hat, ob das jetzt Mohammed war, auch durch einen Gottesbefehl oder so, oder ob das irgendjemand anders gemacht hat und wann und warum.
Also ich stelle mir vor, dass diese Anordnung letztlich eine gemeindliche Entscheidung ist. Einfach deswegen, weil wir eben diese unterschiedlichen Koranversionen haben, in denen die Suren unterschiedlich angeordnet sind. Und in anderen, uns nicht mehr erhaltenen Versionen scheint offenbar das Prinzip absteigender Länge viel konsequenter durchgeführt. Da hat man dann, oder man hat einfach genauer gemessen, die Wörter gezählt, weiß ich nicht. Aber die heutige Koranfassung scheint dieses Prinzip sozusagen subsidiär durch andere Prinzipien zu ergänzen. Also oft finden sich Suren nebeneinander, die literarische oder thematische Ähnlichkeiten aufweisen, oder es gibt solche ganz interessante Stichwortverkettungen, wo das Ende einer Sure mit dem Beginn der nächsten Sure irgendwie verschränkt zu sein scheint. Also man hat dann, glaube ich, im Rahmen dieses generellen Prinzip der absteigenden Surenlänge noch ein irgendwie sozusagen literarisch-theologisch sozusagen sinnergebendes Mosaik konstruiert. Das stelle ich mir als gemeindlichen Redaktionsvorgang, als früh-nachprophetlichen Prozess vor. In die Texte selbst, glaube ich, hat man dann nicht mehr eingegriffen. Aber das ist natürlich schwer auszuschließen. Es kommt dann eigentlich nur darauf an, dass man sich genau anguckt, ob nicht bestimmte Koranpassagen vielleicht eher in so einen Kontext zu setzen sind. Ich glaube, da findet man nicht viel.
Ja, ich wollte eine Frage und auch eine kleine Anmerkung zu der Diskussion machen und möchte dem vielleicht doch vorausstellen, die Bemerkung, dass ich in einem gemischt muslimisch-christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und sozusagen schon von dem Kinderbett an mit beiden Bekenntnissen konfrontiert war. Und meine Frage geht eigentlich in die Richtung, mir ist aufgefallen in der Diskussion, dass immer wieder von dem Islam oder auch von dem Christentum die Rede war. Und eigentlich mit so meine beeindruckendste Erfahrung, als ich das erste Mal durch die Altstadt von Damaskus gelaufen bin, war, dass ich dachte, wie schade, dass ich das Lehrbuch über die frühchristlichen Sekten meines lutherischen Großvaters zu Hause stehen gelassen hatte, weil ich eigentlich gerne wieder nachlesen wollte. Und ich glaube, eben auch in der Diskussion wurde das für mich sehr deutlich, wie doch Christentum da gleichgesetzt wird und die Vielgestaltigkeit des Christentums in dem Umfang, in dem Umfeld des muslimischen der muslimischen Wiege verkannt wird. Und für mich geht es ein wenig um die Frage, wie Sie diesen Zusammenhang vielleicht auch der historischen Vielgestaltigkeit des Islams, den ja hier die allerwenigsten überhaupt auch nur annähernd ermessen können, vielleicht so jemand wie Thomas Bauer in Münster, wie Sie das mit dem Text, der so früh, sagen Sie, in doch einer kanonischen Form vorhanden war, in Zusammenhang bringen können.
Also ich fand das eine wichtige Intervention und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dann sozusagen sich periodisch vor Augen zu führen, dass das natürlich alles nur Platzhalterbegriffe sind, das Christentum, der Islam. Ein Punkt. Der nächste Punkt, ich habe eigentlich kein Problem, das zusammenzubringen. Also es gibt diesen einen Text und der ist gleichsam eine Landschaft, eine sozusagen Textlandschaft, auf der dann ja ganz viel möglich ist. Also das zeigt sich, glaube ich, im Judentum, Christentum und im Islam gleichermaßen, dass sozusagen ein und derselbe Text, also ganz faszinierend unterschiedliche sozusagen exegetische Konstruktionen zulässt. Ja, das überrascht mich eigentlich nicht. Das scheint irgendwie bei allen großen Texten so zu sein. Also sei es sozusagen Homer, Aristoteles oder die Bibel. Ja.
Punkt Wissenschaft, Glaube. Wir sprechen ja viel über Wissenschaft jetzt und Texte und Textkritik und Textvortragen. Man könnte ja auch sagen, er hätte ja prophetisch vorgetragen, das haben Sie jetzt aber so nicht gesagt, sondern Textvortragen. Das fand ich auch ganz interessant. Ich weiß ja auch nicht, wie es damals gewirkt hat. Aber jetzt zum Text Koran mal dann als Text, der mir vorliegt in der Bibliothek oder in der Bücherei als jemand, der Laie ist im Koran. Welche textinhärenten Qualitäten enthält so ein Text, den ich heute kaufen kann, im Deutschen dann, weil ich auch kein Arabisch lernen wollte, um das zu verstehen, also textinhärente Qualitäten, die mich quasi nicht als Wissenschaft, sondern als Glaubend, also nicht als Wissenschaftsmensch, sondern als Glaubensmensch oder als Wesen, was ja glauben möchte oder kann, also qua Religion, anspricht. Also das würde mich mal interessieren, weil wir hier die ganze Zeit eben doch sehr im wissenschaftlichen also im Universum der Wissenschaft und des Denkens, der Vernunft und Bewegen. Und eigentlich ist dieser Text ja, glaube ich, genau das, die andere Welt, die transzendentale, die metaphysische Welt, also die eigentlich in den Bereich Religion oder noch besser, wie man heute ja auch gerne sagt, in die Glaubenswelt geht. Und wenn ich mir den jetzt kaufe, erwarte ich natürlich, dass ich da einen gewissen Lichtstrahl auch aufgreifen kann, wie wenn ich zum Beispiel auch in dem Neuen Testament Sachen, bestimmte Aussprüche oder Konstruktionen, der Textkonstruktion lese, die mich dann auch wieder in eine andere Tiefe und eine andere Welt bringen als den Alltag und die Wissenschaftswelt und die Technikwelt, vor allen Dingen der letzten 200 Jahre in Europa. Auf diesem Level bewegen wir uns meiner Ansicht nach gerade. Und deswegen diese wichtige Frage, die natürlich ganz anders als alle anderen Fragen geht. Glaube und Koran. Also ich als westlich aufgewachsener ehemaliger Christ, was für Qualitäten stecken in dem Text? Die kennen den Text ja wohl besser als wir alle, weil sie haben ihn ja sozusagen in der Westentasche und dann können damit Fäden zaubern und spinnen und auch Veränderungen irgendwelcher energetischer Art betreiben. Also gibt es da solche Qualitäten, die quasi international oder global übergreifend gläubige Menschen anspricht?
Ich höre da so ein bisschen eine mir leicht problematisch erscheinende Prämisse raus, das ist ein bisschen irgendwie fies, mich jetzt so aus der Affäre zu ziehen, aber also Sie haben ja auch verwiesen auf die Technikwelt der letzten zwei Jahrhunderte. Also mir klingt das so, als würden Sie sozusagen die also sehr, sehr neuzeitliche sozusagen Unterstellung machen, dass Religion und Vernunft verschiedene Bereiche sind und dass Religion eher so eine Gefühlssache ist, so was Schleiermachsches, und dann gibt es die Vernunft und das sind Dinge, die auseinanderliegen müssen. Also das entspricht eigentlich nicht dem Selbstverständnis des Korans. Der Koran appelliert immer wieder an seine Hörer, sich die Welt anzuschauen, sozusagen die Natur zu lesen als einen Bestand von Zeichen, der auf einen göttlichen Schöpfer hindeutet. Das ist, wenn Sie wollen, irgendwie fast ein kosmologischer Gottesbeweis, der da sozusagen in irgendwie poetisch konziser Form natürlich abgerufen wird. Also der Koran geriert sich schon als einen ein Appell an die menschliche Vernunft. Natürlich hat er eben auch diese literarische Seite, und das wird eben in der islamischen Tradition auch immer wieder herausgestellt als Teil seines Wundercharakters. Aber ich glaube sozusagen, wenn man so will, für den Koran selbst gesprochen, sind das zwei Seiten einer Medaille. Der letzte Punkt, den ich dazu sagen würde, ist, dass ich da vielleicht dann doch auch einfach eingestehen muss, dass ich selbst natürlich Beschränkungen, ich habe einleitend meiner irgendwie Nicht-Angesprochenheit durch katholische Gottesdienste sozusagen gesprochen. Also vielleicht bin ich an manchen Stellen auch blind für Dinge, die in diesem Text drin sind, die sozusagen, die sich mir nicht erschließen. Ich würde auch nicht beanspruchen, dass ich sozusagen die Resonanz, die der Koran in einem Gläubigen erzeugt, irgendwie in Gänze nachvollziehen kann. Das fände ich eine Selbstüberschätzung. Insofern glaube ich, ist es eine Frage, die es wert ist, verfolgt zu werden. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht unbedingt der Richtige bin, um sie zu verfolgen. Für mich ist es schon eigentlich eine Lektüre-Erfahrung, also Religion als immer wieder Lesen von Textbeständen, als irgendwie auch eine sozusagen so ein philologisches Sakrament. Das ist aber eben was ich, um das nochmal neu deutlich zu machen, mit vielen mittelalterlichen islamischen Exegeten eigentlich gemeinsam zu haben, glaube ich, auch sehr scholastisch sind, also mir im Geiste verwandt.
So, noch eine Frage und dann werden wir den offiziellen Teil schließen. Sie können sich danach noch an den Herrn Sinai wenden.
Ja, von mir auch nochmal vielen Dank für den Vortrag. Sie haben eben in dem Nebensatz schon Homer und Aristoteles erwähnt und dann möchte ich vielleicht da meine Frage nochmal kurz anknüpfen. Durch die Öffentlichkeit geistert ja immer schon die Frage, jetzt verstärkt in den letzten Jahren wieder, ob der Islam zu Deutschland oder zu Europa gehört. Da ist aber schon so viel zu gesagt worden, dass ich Sie mit der Frage jetzt mal verschonen möchte und die ein bisschen umformuliere. Gehört denn der Koran zu Europa?
Ja, also ich meine, dazu hat die von mir schon irgendwie erwähnte Angelika Neuwirth eigentlich, wie ich finde, sehr überzeugend Stellung genommen. Also sie hatte dieses Buch geschrieben, der Koran als Text der Spätantike, ein europäischer Zugang, wo sie eben zu zeigen versucht, dass durch die Verwobenheit des Korans mit Überlieferungsgut, was auch für unsere eigene Kultur so grundlegend bedeutsam ist, wie das Neue Testament oder auch die rabbinische Literatur, es eigentlich keinen Sinn macht, ihn dann sozusagen künstlich herauszuschneiden. Also das, und das ist, glaube ich, dann schon was die auch die historisch-kritische Koranforschung in all ihrer Trockenheit dann gut zeigen kann, eben die Verwobenheit dieses Textes mit diesen anderen Texten, sodass in der Tat solche Grenzziehungen wie sozusagen islamisch und jüdisch und christlich eigentlich als krude Vereinfachungen erscheinen. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem der Koran sozusagen die Szene der Weltreligionen, die Bühne der Weltreligionen betrifft, war es ja eben noch kein islamischer Text, sondern es war einfach sozusagen ein Text in dieser sozusagen biblisch-monotheistischen Tradition, der bestimmte Inhalte dieser Tradition heraushob und andere sozusagen an den Rand schiebt und sich insofern einschaltet in dieses sozusagen Familien. Familiengespräch. Ich glaube, das ist schon eine Beobachtung, die dann auch sozusagen kulturpolitische Implikationen hat. Ja. Also insofern würde ich sagen, ja, er gehört zu Europa. Und die Tatsache, dass da eben sozusagen anstößige, verstörende Verse drin stehen, ist natürlich nichts, was jetzt nur zu dem Koran eigen ist.
Herzlichen Dank also für die Gesprächsrunde erstmal hier oben. Herzlichen Dank. Ich möchte gerne auf die nächsten Termine hinweisen vom Thomasius Club. Ja. Und zwar am 18. Oktober haben wir Christina Mussold zu Gast mit dem Buch Thinking About Oneself from Non-Conceptual Content to the Concept of
Self. Wir reden aber auf Deutsch darüber. Ja.
Wir reden auf Deutsch darüber, genau. Und der zweite Termin können Sie sich auch schon vormerken. Am 15. November ist Stefan Höhne zu Gast mit dem Buch New York City Subway, die Erfindung des urbanen Passagiers. Also wir freuen uns auch auf beide Gäste und wir danken nochmal ganz herzlich Nikolai und
ja, die Bar ist noch geöffnet.